Ich möchte uns heute einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium lesen, aus dem 4. Kapitel, die Verse 35 bis 41. Am Abend des Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns hinüberfahren über den See Genezareth. Und sie ließen das Volk gehen, nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dem auch Wind und Meer gehorsam sind? Ich glaube, dieser Satz, den die Jünger hier auf dem See Genezareth Jesus zuriefen, ist auch eine Formulierung, die viele Herzen in unseren Tagen durchzieht. Fragst du nichts danach, dass wir verderben? Herr, fragst du nichts danach, dass über 1000 Menschen im Gazastreifen bei den kriegerischen Auseinandersetzungen umgekommen sind? Fragst du nichts danach, dass sich Flottenverbände im Mittelmeer gegen den Nahen Osten aufmachen, U-Boote? Fragst du nichts danach, dass China und Indien aufrüstet gegen den Nahen Osten und Israel? Wo bist du, Herr? Ich denke, das sind doch Fragen, die uns manchmal im Alltag beschleichen. Und darum glauben wir Menschen, wir müssten selbst Hand anlegen in den schwierigen Situationen des Lebens. Auf uns kommt es an. Wir müssen eingreifen. Wir müssen etwas bewerkstelligen. Aber unter dem Strich merken wir, wenn wir das versucht haben, sind wir auch nicht weitergekommen. So wie die Jünger dort auf dem See Genezareth mit dem Meister Jesus Christus. Ihnen selbst blieb nur noch der Hilferuf. Sie schafften selber auch nichts. Und darum lädt Jesus Christus ein zum Glauben. Diese Fahrt über den See Genezareth als Beispiel auch für unsere Fahrt durch die Weltzeit ist vom Herrn gewollt worden. Denn er wollte ihnen deutlich machen: Schaut, ihr braucht mich. Verlasst euch nicht auf euch selbst, auf eure Kräfte, auf eure guten Gedanken, sondern verlasst euch auf den lebendigen Gott, der die wahre Hilfe ist und gibt und vorangeht auf dem Lebensweg. In den Tagen zuvor, bevor diese Begebenheit geschah, erlebten ja die Jünger vieles mit, dass Jesus Kranke heilte, dass er ihnen Mut machte zum Glauben, aus ihrer Tiefe sich herausziehen zu lassen. Sie erlebten die Bergpredigt mit und die Fragestellung zugleich an die Bevölkerung: Wollt ihr das erleben, was ich euch sage? Da heißt es ja zum Beispiel: Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Glaubst du das? Willst du das? Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Glaubst du das? Willst du das? Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Auch hier die persönliche Frage, glaubst du das? Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Ist das wahr? Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ist das so? Erlebe ich das? Selig sind die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Gilt das auch für mich? Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Das sind ja alles Aussagen, die es nicht nur galt und gilt zu hören, sondern zugleich die Frage mit in den Raum stellten, willst du das einnehmen? Hören ist das eine, erleben ist das andere. Willst du diese Seligkeiten erfahren? Das ging ja noch mit den Jüngern mit, das hatten sie alles gehört. Und nachdem sie so vieles erlebt haben an diesem bewussten Tag der Überfahrt über den See Genezareth, lud sie Jesus ein am Abend. Am Abend einen Weg unter die Füße, unter das Schiff zu nehmen und zu lernen, dass die Worte wahr sind. Wenn man sich auf den, der diese Worte gesagt hat, verlässt, wenn man sich auf Gott in Jesus Christus verlässt, dass man dann auch erlebt die Kraft dieser Worte. Jesus sprach am Abend des Tages, lasst uns über den See Genezareth fahren. Sie schickten das versammelte Volk nach Hause und stiegen mit Jesus in ein Boot. Und auch andere Boote waren noch dabei und machten sich auf, über den See zu fahren. Die Fahrt ging von Kapernaum aus und sollte am Ostufer des Sees enden. Dort, so lesen wir ja weiter in der Schrift, befanden sich bereits schon Menschen, die auf die Hilfe Gottes warteten, dort in Gadara. Menschen besessen von bösen Geistern, die Befreiung suchten. Und Jesus wusste, was er tun wollte am anderen Ende des Sees Genezareth. Auch den Menschen, die dort warteten, wollte er deutlich machen, Gottes Kraft ist in allen Situationen stark. Es gibt nichts, was Gott nicht vermag. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich, so lautet ja die Jahreslosung. Doch wo Hilfe Gottes eintreten soll im Leben eines Menschen, macht sich zuvor stets die Hölle auf und will signalisieren, es ist unmöglich, dass dir geholfen wird. Verlass dich nicht auf die Zusagen Gottes. Sie gelten dir nicht. Schau doch deine Situation an. Es geht drunter und drüber. Lass doch ab von der Hoffnung auf Gottes Wort. Dieses Unmöglich kann sich ja auch so in dem Leben des Menschen äußern, dass er seine Schuldlast glaubt nicht loszuwerden. Vergebung der Sünden bei dem, was ich getan habe, ist das möglich? Kann mir auch die Sünde, die sich wieder eingeschlichen hat, erneut in mein Leben vergeben werden? Dieses Unmöglich kann sich auch so ausdrücken in unserem Leben, indem der Widersacher sagt, schau, wenn du dich jetzt verlässt auf Gottes Wort, dann verlierst du die Freuden deines Lebens. Vielleicht willst du eine Tiefe deines Lebens loswerden, aber du wirst zugleich deine Freuden auch los. Ich habe da gelesen, auch von Fritz Binde, diesem gesegneten Gottesmann, der vor 100 Jahren etwa lebte und auch das Evangelium verkündigte. Er ist in mancherlei Wasser gekommen des Lebens. Er suchte nach den wahren Inhalten des Lebens. Die niedrige Gesinnung vieler Menschen war ihm zuwider. Er suchte etwas, was man besser denken konnte und was Qualität hat. Er suchte es auch in den Künsten. Er war von Hause aus Uhrmacher, ein guter Uhrmacher. Schon die Generation zuvor waren alle Uhrmacher. Und er liebte auf der einen Seite sein Handwerk, aber darin auch die Kunst. Die Kunst des Handwerks und darüber auch die schönen Künste in dieser Zeit, so dass er sogar in die Freimaurerei hineinkam, da wo man von den schönen Künsten redete. Er kam in vielerlei Wasser. Er wurde auch konfrontiert mit dem Glauben an Jesus Christus. Er heiratete eine Frau aus christlichem Hause, aus einem Uhrmacherhause. Aber dann löste er sich von dem Einfluss des Christentums. Das kann doch nicht alles sein. Wenn ich Christ werde, dann muss ich ja meine Lieblingsbeschäftigung möglicherweise verlassen. Das bewegte auch diesen Mann. Bis zu einem Tag, wo er merkte, nichts lohnt sich in dieser Welt festzuhalten, wenn man nur Jesus gewinnen kann. Unmöglich kann es auch in deinem Leben heißen. Unmöglich, auf Gottes Wort sich zu verlassen. Denn vielleicht musst du manches, was dir lieb geworden ist, verlassen, wenn du dich auf Gott verlässt. Blicken wir aber auf den ewig seienden Gott, auf die Möglichkeiten, die der hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann werden wir auch gerne loslassen, was uns noch so lieb gewesen ist in dieser Welt. Liebe Geschwister, nicht umsonst hat der Herr Jesus genau diese Abendzeit gewählt, um mit den Jüngern über den See zu fahren. Er hätte es ja auch am Tage machen können. Aber ausgerechnet am Abend, zur Nacht hin, fuhr er mit ihnen über den See. Und das bedeutet, besonders die Abendzeiten sind Anfechtungszeiten. Wir sehen es ja in unserer Gesellschaft, jetzt gerade in der Winterzeit, Witterungsschwankungen, Dunkelheiten, die Menschen werden depressiv. Auch die Gläubigen werden oft träge und müde. Sie kommen geistlich nicht mehr so auf die Füße. Dunkelheiten, Abendzeiten, Zeiten der besonderen Anfechtung. Besonders dann, wenn die Verheißungen des Lebens gegeben sind. Wenn wir so eine Jahreslosung haben, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich, dann sollen wir es nicht ausprobieren. Dann sollen wir uns nicht in die Sphäre der Zusage Gottes begeben, sondern im Klagen bleiben. Denn es ist doch alles so schwer. Abendzeit ist Anfechtungszeit. Aber zugleich ist die Abendzeit, und das wollte der Herr Jesus den Jüngern deutlich machen, eine Zeit der göttlichen Verheißung zum Sieg. Der Herr Jesus hat die Jünger ja nicht ins Boot eingeladen, damit sie alle untergehen, sondern er wusste, wir kommen am anderen Ufer an. Er wusste genau, was dort passieren würde am anderen Ufer. Es ist die Zeit der Verheißung, wir kommen durch, mit Gott kommen wir durch. Einige Beispiele für die Abendzeit voller Anfechtungen und zugleich Verheißung des Sieges. Wir lesen dort im ersten Buch Mose, dass Gott mit Abraham sprach über Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra war so verderbt, dass es keine Chance mehr gab, diese Städte zu reformieren und wieder auf die Füße zu bringen, sondern nur noch der Untergang, der angesagt war, war möglich. Wir wissen, Abraham feilschte mit Gott um diese Stadt, um eventuell gerechte Seelen darin, die doch nicht mit umkommen sollten. Aber noch nicht mal 10 waren dort zu finden. Und dann sandte Gott die Boten, die Engelboten zu Lot, dem Neffen Abrahams, der zu Sodom wohnte. Und wir lesen dort in 1. Mose 19, 2 Engel kamen nach Sodom am Abend, direkt am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor, und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, neigte sich bis zur Erde und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechtes und bleibt über Nacht hier. Und wir lesen dann weiter, dass die Bevölkerung, die so von der Sünde geprägt war, von der Sodomie, von der Homosexualität und allen Abartigkeiten, diese Engel belästigen wollten, die in Männergestalten dort zu Lot Eingang fanden. Und sie sprachen vor der Tür zu Lot: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Die Engel kamen, um zu sagen: Es gibt eine Erlösung, Lot. Du musst Sodom verlassen. Wir wollen dich hinausführen. Und dann kam das unmöglich. Die Leute von Sodom bedrängten Lot und seine Gäste, das ganze Haus, und wollten ihn umbringen und sagten: Du bist der einzig Fremde hier, du willst uns nicht zu ihm lassen, zu diesen Männern lassen. Schick diese Engel heraus, schick diese Männer heraus. Wir wollen uns mit ihnen vergnügen. Wir wissen, wie es weiterging. Lot sagte: Tut das nicht. Tut nicht so Arges. Und er bot sogar seine beiden Töchter, die noch unverheiratet waren, an. Aber bitte nicht diese Boten. Und dann lesen wir weiter wunderbarerweise zur Morgenröte, abends die Anfechtung. Zur Morgenröte drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst. Die Männer von Sodom konnten nichts ausrichten, weil die Engel sie mit Blindheit schlugen und sie fanden die Tür nicht. Abends große Verzweiflung, Anfechtung, aber morgens der Sieg. Hinaus aus dieser verderbten Stadt. Und sie griffen sie bei der Hand und führten sie aus Sodom heraus. Ein Kampf um Rettung, der abends begann, aber erst am nächsten Tag zum Sieg führte. Oder denken wir auch daran, an den Auszug Israels aus Ägypten. Wann fand er statt? Am Abend war die Verheißung da: Ihr werdet Ägypten verlassen. Aber was geschah an dem Abend? Da wurde alle Erstgeburt in Ägypten geschlagen. Der würdige Engel ging durch das Land und tötete alle Erstgeburt unter Menschen und Vieh. Ein großes Geschrei. Währenddessen sollte Israel allerdings ein Lamm opfern. Und es sollte zuvor das Blut an die Pfosten der Tür gestrichen werden. Und zur Mitternacht aber schlug der Herr alle Erstgeburt. Ihr sollt frei sein. Ist das die Botschaft von Freiheit? Furcht und Schrecken am Abend. Aber am nächsten Morgen, so lesen wir, erfüllte Gott seine Befreiungsverheißung. Israel zog aus von Ramses und Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß ohne die Frauen und Kinder. Am Abend die Sorgen, Anfechtung. Aber Gottes Wort trägt, liebe Geschwister. Jesus Christus sah schon im Geiste am See Genezareth seinen Sieg am Kreuz. Und er wollte den Jüngern und somit ja auch uns heute deutlich machen, dass ihm gegeben ist alle Gewalt. Alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Aber wir merken, dass wir das immer wieder neu studieren müssen. Wie froh müssten doch Christen in unserer Zeit heute sein, wenn sie das jeden Tag glauben würden. Wie zuversichtlich müssten sie in ihrem Alltag handeln, wenn sie das Wort des Sieges ernst nehmen und wenn sie es in ihrem Herzen pulsieren ließen. Aber schauen wir uns oft die Gesichter an, wie sorgenvoll sie sind. Gequält, verzagt. Ja, wir müssen uns unterweisen lassen. Und Jesus unterwies die Jünger darin, dass er doch am Kreuz den Widersacher, den Verursacher auch der Anfechtung besiegt und besiegt hat. Auch bevor Jesus ans Kreuz ging, erlebte er die Anfechtung am Abend. In Gethsemane. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Was musste er alles erleben? Judas verriet ihn. Petrus verleugnete ihn. Alle Jünger flohen. Kann man da nicht verzagt werden? Kann man da nicht sagen, das hat doch alles keinen Zweck, wir kommen nicht durch? Aber Jesus Christus blieb fest in seinem Auftrag, bis er dann rief, es ist vollbracht. Er ließ sich nicht irritieren durch die Bewegungen dieser Zeit. Und auch wir sollen uns nicht irritieren lassen durch die Anfechtung des Tages. Seien sie geistlich, seien sie leiblich, sondern unser Leben soll gebaut sein auf Gottes Verheißung. Wir lesen in der älteren Übersetzung, Luther-Übersetzung in Jesaja 28, Vers 19. Allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Im Grunde genommen ging es jetzt am See Genezareth nur darum, dass die Jünger auf das Wort der Verheißung, der Seligpreisungen hören sollten und sagen, jawohl, das ist wahr, daran halten wir uns fest. Nicht der Sturm hat das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Und noch ein letztes Beispiel darin, dass am Abend die Anfechtungen sind, nach der Auferstehung Jesu. War es auch am Abend, am ersten Tag der Woche, als Jesus den Jüngern erschien und ihnen zeigte, dass er den Tod überwunden hat, Thomas war aber nicht dabei, er konnte nicht glauben. Und der Herr musste nochmal erscheinen, um auch dem Thomas dann deutlich zu machen, ich bin auferstanden von den Toten. Der Abend hat seine Tücken, aber haltet nur durch bis zum Morgen. Dann wird Gottes Wort sich auch in deinem Leben erfüllen. So steht es auch im Psalm 30, Vers 6. Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. So brach also Jesus auf mit seinen Jüngern am Abend, um diese Fahrt über den See Genezareth vorzunehmen. Vielleicht denkst du in diesem Augenblick auch an deine Abende, an die Zeiten der Anfechtung, an das, was dich niederdrücken möchte, auch im Blick auf die Tage der kommenden Woche, die Schwierigkeiten, die Eventualitäten. In manchen Gesprächen höre ich immer Sätze wie, wenn aber das dann eintreffen würde und wenn jenes geschieht, und wer weiß, wie das sich entwickelt. Immer Sätze der Eventualitäten, Dinge, die noch gar nicht da sind, die noch nicht zu sehen sind, aber das treiben die Menschen um. Was passiert, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere? Was passiert, wenn ich mein Geld verliere? Und diese Fragen beschäftigen uns, und das sind deine Abende. Leg sie doch in Gottes Hand. Nun zurück zu diesem Text, den wir verlesen haben. Plötzlich, als sie auf dem See waren, gab es einen großen Windwirbel. Dieser peitschte das Wasser hoch, die Wellen ergaßen sich und ergossen sich in das Schiff. Und zwar so viel, dass das Schiff drohte zu sinken. Und was war das Seltsame? Alle registrierten das, die Jünger sahen das und Jesus schlief. Er schlief. Er schien es nicht zu bemerken. Er kümmerte sich nicht darum. Die Jünger wurden immer verzweifelter. Aber Jesus wachte nicht auf. Sie gingen hin und riefen ihn an: Fragst du denn gar nichts danach, dass wir umkommen? Oh doch, ich frage schon was danach, wollte Jesus sagen. Denn der Menschensohn ist ja gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich habe ja keine Freude an dem, dass ihr umkommt. Aber ihr sollt merken, dass ihr mich braucht. Der Herr über alle Schöpfungselemente braucht sich niemals zu fürchten. Er hat nie Angst, denn alles muss ihm untertan sein. Die Furcht der Jünger, dass sie umkommen könnten, so wie auch in den Kriegstagen jetzt viele Menschen Furcht haben vor einem möglichen Dritten Weltkrieg. Das Szenario wird ja schon beschrieben, nicht nur von Gläubigen, auch von Ungläubigen, die das beobachten. Es könnte ein Dritter Weltkrieg jetzt entstehen. Vielleicht öffnet sich noch eine Nordfront vom Libanon her nach Israel. Vielleicht wird auch Syrien mit einbezogen oder der Iran. Und dann vielleicht die Kriegsschiffe, die im Mittelmeer derzeit mit nebst U-Booten kursieren. Russische, amerikanische, englische, französische. Alles präsent. Die Angst ist da. Fragst du nichts, dass wir verderben? Jesus Christus sagt, ihr braucht mich. Doch ich frage danach. Darum bin ich ja in diese Welt gekommen. Wir brauchen die Zuwendung Gottes, du und ich, ganz persönlich. Die Frage ist nur, suchst du sie täglich? Begehrst du sie? Oder erhoffst du sie nur für den Fall, dass sie sich eventuell einstellt? Jesus Christus wollte die Jünger provozieren und herausfordern, darin, dass sie anfangen, jeden Tag diese Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Sohn Gottes, zu suchen und zu halten, ja zu begehren und zu erkennen. Ohne diese Gemeinschaft ist das Leben nicht lebenswert. Wir werden untergehen, gleich wie stark wir uns an guten Tagen fühlen. Wir werden untergehen, wenn wir nicht Gott auf unserer Seite haben. Als die Jünger vor Furcht schrien und um ihr Leben bangten, erinnerte sie gleichsam der Herr daran, was sie in den Tagen zuvor gesehen, erlebt, gehört haben. Dieser Furchtschrei drückte ja aus, als ob sie Gott gar nicht kennten. Und darum sagt der Herr Jesus, ihr habt so viel gehört, gesehen und erlebt. Habt ihr denn immer noch keinen Glauben? Das ist eine Frage, ne? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Kann das nicht manchmal auch auf unser Leben zutreffen? Dass der Herr das auch uns sagen muss? Hast du denn immer noch keinen Glauben? Warum bist du denn so niedergedrückt? Warum bist du denn so traurig? Warum bist du so hoffnungslos? Hast du immer noch keinen Glauben? Denke doch daran, was der Herr bereits in deinem Leben schon getan hat. Der Herr wollte den Jüngern und uns zugleich am Vorabend des Sieges deutlich machen, dass er immer zu seinen Zusagen steht. Gott tut, was er sagt. Er hält sich an sein Wort. Hab doch Glauben. Er, der Herr, ist nicht unbegrenzt. Und er spricht an anderer Stelle: Ich habe das alles mit euch geredet und euch gezeigt, wer ich bin, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid doch getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir sollen mitten im Streit dieser Welt in Frieden leben können. Suchen wir Jesus im Gebet? Der Herr sah nun diese große Furcht der Jünger. Er stand auf, bedrohte Wind und Wellen und es wurde ganz ruhig. Es war plötzlich kein Thema mehr. Die Not war kein Thema mehr. Es wurde so ruhig, als ob es die Not nie gegeben hätte. Und das ist Gottes Kraft und Gottes Arm. Das sollen wir auch erkennen und daran festhalten in den Zeiten der Not. Sie hat nie das letzte Wort. Und so fragten sich die Jünger, wer ist der eigentlich? Und ich denke, auch diese Frage kann man heute vielfältig unter den Christen stellen. Wer ist eigentlich Jesus? Wir haben die Zeit nicht, ich würde euch sonst gerne mal von einem Bruder aus einer landeskirchlichen Gemeinschaft in der Nähe von Zwickau einen Artikel vorlesen, der zum Inhalt hat, dass die Christen gar nicht mehr wissen, wer ihr Heiland ist. Wer ist Jesus eigentlich? Ja, wer ist er, dem Wind und Wellen gehorsam sind? Ist er unser Heiland und Herr? Oder bestimmen wir über ihn? Was dran ist, was gemacht werden soll? Machen wir ihm gute Vorschläge, was er so tun soll? Schieben wir das Wort, was er gesagt hat, beiseite, sortieren das raus, was uns gefällt, und das andere lassen wir weg? Wer ist er eigentlich? Ist er nicht Gott? Ist er nicht unser Schöpfer? Ist er nicht unser Heiland, der ein Besitzrecht auf unser Leben erworben hat, der uns befreit hat von der Sündenlast und aus den Zwängen des Satans? Ist es nicht der, dessen Worten wir unbedingt glauben und vertrauen müssen, zu jeder Zeit? Wer ist er? Gott müssen alle Dinge untertan sein, auch in deinem Leben. Auch zu Beginn so eines neuen Jahres, was auch immer dich ängsten möchte, dem Herrn muss es untertan sein. Denn im Namen Jesu sollen sich beugen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind. Alle müssen bekennen, er ist der Herr, er ist Gott. Manchmal durchzog es mein Herz, wir haben ja viele Unterschriften für ProReli gesammelt. Aber ich dachte so manchmal, hat Gott das nötig? Braucht er uns? Er kann sein Werk auch ohne uns durchführen. Auf uns kommt es letztlich nicht an. Gut, wir helfen ein wenig damit, aber ausschlaggebend ist es nicht. Wir sind nicht die Macher in dieser Welt, um Gutes zu produzieren und hervorzubringen oder zu bewahren, sondern Gott in Jesus Christus ist es. Alles muss ich ihm beugen. Darum spricht auch der lebendige Gott im Psalm 2 und auch an anderen Stellen in den Psalmen. Warum toben die Leute so? Warum toben die Heiden und die Völker murren so vergeblich? Die Könige lehnen sich auf gegen mich. Die Herren halten Rat miteinander gegen Gott und seinen Gesalbten. Und sie sagen, lasst uns abschütteln die Bande von uns und die Stricke. Aber der im Himmel sitzt, der lacht ihrer. Er spottet ihrer. Oder im Psalm 65 heißt es, du sollst und stillst das Brausen des Meers, das Brausen seiner Wellen. Psalm 89, du herrschst über das ungestüme Meer, du stillst seine Wellen, wenn es sich erhebt. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen zwar mächtig, der Herr aber ist noch größer in der Höhe, noch mächtiger. Wie hoch sollen denn die Wellen in der Welt brausen? Gleich. Gott ist immer noch größer. Und das können wir auf unser Leben anwenden. Wie hoch auch die Wellen der Gefahr in deinem Leben schlagen. Jesus ist noch größer als die größten Wellen, die dich überfluten wollen und ertränken wollen. Jesus ist noch größer. Allerdings der Glaube ist notwendig. Wir lesen weiter in der Schrift, dass Jesus mit dem Boot und den Jüngern dennoch dann wohlbehalten am anderen Ufer ankamen. Und als er aus dem Boot stieg, da kamen bereits die hilfesuchenden Menschen, die Besessenen zu ihm, von unreinen Geistern besessen und wollten jetzt wieder neue Barrieren aufbauen. Aber Jesus sagte, sie sollen den Menschen verlassen. Und sie wurden frei. Die Jünger erlebten mit, das Wort Gottes genügt. Auch hier wieder. Jesus will unser Helfer sein. Er will dein Helfer sein. Und es spielt wirklich keine Rolle. Das dürfen wir uns heute Morgen neu sagen, auch im Blick auf die Tage, die vor uns liegen. Wie groß die optisch äußere Not ist. Spielt keine Rolle. Es kann in der Familie sein, es kann im Berufsleben sein. Nur nicht fliehen, nur nicht weglaufen. Spielt keine Rolle, wie groß optisch die Not ist. Jesus ist größer. Entscheidend ist, dass du ihm, deinem Heiland, glaubst und vertraust. Dass du entschieden bist, zu folgen Jesus, wo es auch hingeht. Denn er sagt, wenn du glauben würdest, dann sind alle Dinge möglich. Ja, nicht glauben so allgemein, ich hoffe, dass es besser wird. Nein, glauben an ihn. Wenn du glauben würdest an ihn, von ganzem Herzen, ist nichts unmöglich. Denn wer an mich glaubt, sagt der Herr, der wird unbedingt leben. Da gibt es keinen Tod mehr. Da gibt es keine Niederlagen, die uns zerschmettern können mehr. Wer an mich glaubt, der wird leben. Denn alle, die an ihn glauben, sollen sogar das ewige Leben haben. Sage nicht, meine Schuld ist zu groß. Denn Petrus, der Apostel, bezeugte auch im Hause des Cornelius und sagt, von diesem Jesus zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung aller Sünden empfangen. Von diesem Jesus bezeugen das die Propheten. Die Frage ist nun an uns auch heute Morgen, will ich das erneut erleben? Will ich erneut die Siegesmacht Jesu zulassen in meinem Leben? Möchte ich aufhören, auf die Wellen, die mich überspülen, zu schauen? Will ich aufhören, Fragen hinter das Wort Gottes zu stellen? Fragst du nicht danach, dass ich verderbe? Du hast ja gesagt, ich soll leben. Will ich mich hinwenden zu den Verheißungen der Heiligen Schrift? Dann werden wir auch singen können und sagen können, wie es einst Johann Christoph Blumhardt dichtete, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuze ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Darum steig doch neu ein in das Glaubensboot des Herrn und erfahre den Sieg deines Heilandes, deines Herrn, am Kreuz auf Golgatha und somit in deinem ganz persönlichen Leben. Das Böse hat nie das letzte Wort. Gott in Christus ist und bleibt Sieger. Amen. Wir wollen miteinander anbeten. Das macht uns froh, Herr Jesus Christus, dass wir sehen und hören konnten durch dein Wort, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind. Was du uns zugesagt hast, das hältst du gewiss. Und du schenkst uns auch Sieg, weil wir dir angehören dürfen. Und ich danke dir, dass du auch die Stürme der Zeit, die hohen Wellen des Alltags in der Woche, die vor uns liegt, kennst. Und wir wollen aber getrost in diese kommende Woche gehen, weil wir wissen, du bist dabei. Du suchst ja nicht unser Verderben, sondern unser Leben. Nicht nur für die Zeit, sondern Ewigkeit. Und so bitte ich dich, dass du jeden von uns anrührst und deine segnenden Hände auf uns legst, damit wir getröstet werden über mancherlei Traurigkeiten, die unsere Herzen beschlichen haben. Ich danke dir, dass du aufrichtest zu dir hin. Wir geben dir alle Ehre, denn du bist und bleibst unser Herr, der lebendige Gott. Amen.